Indianerpolitik der USA, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Dieser Artikel steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Einzelheiten zur Lizenz finden Sie unter de.wikipedia.org. Dieser Artikel ist nicht zwangsläufig auf dem aktuellen Stand. Die jeweils aktuellste Version finden Sie unter de.wikipedia.org/wiki/indianerpolitik-der-USA. Dort finden Sie auch weiterführende Links zum Thema Indianerpolitik der USA. Indianerpolitik der USA. Die Indianerpolitik der USA begann mit der amerikanischen Unabhängigkeit von 1783. Sie bezeichnet das Verhältnis der USA gegenüber den Indianern, der Urbevölkerung des Kontinents. Die Unterwerfung der Indianer. Die USA versuchten zu ihrer Anfangszeit, Frieden mit den Indianern zu halten. Diese Haltung lag im Konflikt mit der Tatsache, dass die junge Nation sich am Rande des Bankrotts bewegte. Neue Ländereien mussten erschlossen werden, um mit den Erträgen aus dem Landverkauf an einströmende Siedler ihre Schulden begleichen zu können. So entstand eine Politik der vorsichtigen Kolonisierung Amerikas, die bis etwa 1820 andauerte. Diese Politik kann als eine Weiterführung der imperialistischen Politik der Spanier, Holländer und Franzosen angesehen werden. All diese Nationen rechtfertigten die Besitzergreifung des nordamerikanischen Kontinents mit dem Entdeckerprinzip, wonach die bloße Entdeckung des Küstenstreifens reichte, um denselben samt seines undefinierten Hinterlandes für sich zu beanspruchen. Die Amerikaner kombinierten diese Politik mit derjenigen der Briten, welche die Indianer als gleichgestellte Verhandlungspartner akzeptierten. Die Indianer wurden als rechtmäßige Bewohner Amerikas anerkannt. Daraus resultierte eine Politik des Friedens und des Landkaufes durch Verträge mit den Indianern. In den frühen 1790er Jahren skizzierten Henry Knox, Leiter des Kriegssekretariats, und der damalige amerikanische Präsident George Washington einen Plan, wonach die Indianer von Expansionen der Weißen profitieren sollten. Der Plan beruhte auf den zwei Grundpfeilern Zivilisierung und Assimilierung. Die wenigsten Amerikaner hatten etwas dagegen einzuwenden, dass es Gott gewollt sei, heidnische Wilde in die fortschrittliche Lebensweise der Christen einzuführen. Ein Befürworter der Assimilierung war der dritte amerikanische Präsident Thomas Jefferson. Die guten Absichten Jeffersons und Washingtons scheiterten an den Schwierigkeiten der Akkulturation und der Präferenz der Weißen zur Eroberung des Landes. Demgegenüber trat die Zivilisierung in den Hintergrund. Tatsächlich profitierten aber die Indianer vom sogenannten Factory System, einem engen Handelssystem, in dessen Zentrum der Pelzhandel stand. Die Indianer tauschten Pelze der von ihnen erlegten Tiere gegen Waffen, Schmuck, Haushaltsutensilien und ähnliches. Dabei sollten den Indianern faire Preise bezahlt werden. Dieses System dauerte von 1796 bis 1822. Es scheiterte letztendlich an der privaten Opposition der beteiligten Weißen. Trotz guter Absichten und offensichtlichen Friedenswillen der amerikanischen Regierung kam es doch immer wieder zu kleinen Kriegen und Scharmützeln. Diese waren verglichen mit den späteren Schlachten recht harmlos. 1815 war die Politik von Knox, Washington und Jefferson offiziell gescheitert. Ein Krieg mit den Indianern konnte nicht mehr verhindert werden, da sich die Indianer in ihrer bedrängten Lage immer unmutiger zeigten. Die Politik der Segregation löste die Assimilierung ab. Das Land der Indianer verringerte sich weiter. Sie wurden in Reservationen angesiedelt und dort von den Weißen geschützt. Der Landverkauf von Indianern an Weiße durfte nur über die Regierung, nicht direkt über Privatpersonen laufen. Der Handel wurde reguliert, insbesondere derjenige mit Alkohol. Wurde in einem Handelsposten, der mit Indianern handelte, Alkohol gefunden, so wurde ihm die Handelslizenz entzogen und die Güter beschlagnahmt. Die Assimilierung fand einzig in der Verbreitung des Standards europäischer Zivilisation und Erziehung seine Fortsetzung. Das Recht des Landbesitzes der Indianer wurde weiterhin offiziell nicht angetastet. Jedoch förderte die Regierung die Ausbreitung der Weißen auf dem amerikanischen Kontinent, wodurch die Indianer gezwungen waren, sich zurückzuziehen oder sich zu assimilieren. In den 1820er Jahren strömten weiße Siedler immer weiter nach Westen. Die meisten Indianer waren nicht in der weißen Gesellschaft aufgegangen. Die Regierung suchte daher nach neuen Lösungen, die Indianer aus dem Weg zu räumen und das Land für die weiße Besiedlung zu öffnen. Umsiedlung. Am 28. Mai 1830 unterzeichnete Präsident Andrew Jackson das von ihm forcierte Umsiedlungsgesetz, Indiana Removal Act. Es autorisierte den amerikanischen Präsidenten, Distrikte westlich des Mississippi festzulegen, in welche die Indianer notfalls auch ohne deren Einverständnis umgesiedelt werden konnten. Zu Beginn wurden kleinere Stämme der Ostküste umgesiedelt. Später waren insbesondere die 5 sogenannten zivilisierten Stämme, die ursprünglich im südöstlichen Waldland angesiedelt waren, betroffen. Hauptsächlich die Cherokee und die John Ross, sowie die Seminolen Floridas und die Osceola leisteten beträchtlichen Widerstand gegen die Umsiedlung. Allein die Unterwerfung der Seemillionen, die sich in den Sümpfen Floridas versteckt hielten, kosteten die USA 1500 Soldaten und geschätzte 20 Millionen US-Dollar. Nachkommen von Splittergruppen der Cherokee und der Seminolen leben noch heute in ihrem angestammten Lebensraum. Zwischen dem Indian Removal Act von 1830 und dem amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 wurden insgesamt 50 Stämme ihrem traditionellen Lebensraum entrissen. Dabei trafen sie oft auf völlig neue klimatische Bedingungen. Die Kickapoo beispielsweise mussten ihr Waldland an den großen Seen gegen ein trockenes Gebiet im Süden eintauschen. Reservationssystem. In der damaligen Zeit kursierten diverse Vorschläge für einen Indianerstaat im Westen, der als amerikanischer Bundesstaat in die USA integriert werden sollte. Etliche solche Vorschläge wurden im Kongress diskutiert. Keiner fand jedoch genügend Zustimmung, um sich durchsetzen zu können. Lange Zeit galt der Mississippi als Grenze der weißen Besiedlung. Nun strömten die Siedler in immer größerer Zahl über den mächtigen Fluss. Das Land der Indianer wurde weiter dezimiert. Die Amerikaner rechtfertigten ihre Expansionspolitik nicht mehr durch das Entdeckerprinzip, sondern durch das Prinzip der besseren Landnutzung. 1858 erklärte der Kommissar für indianische Angelegenheiten das neu geschaffene Reservoirsystem. Dabei sollten Indianer so lange in kleinen Reservationen konzentriert werden, bis sie sich selbst in der Zivilisation durchschlagen konnten. Die Selbstständigkeit der Indianer in den Reservationen erwies sich als bedeutend schwieriger, als der Kommissar das damals annahm. Bis heute wurde das Ziel in den allermeisten Fällen nicht erreicht. Im Übrigen waren die Reservationen für die Weißen geschlossen, nur einige offizielle wurden zugelassen. Militärischer Druck und die Abschlachtung der Büffel, die vielen Stämmen des mittleren Westens als Lebensgrundlage dienten und die 1884 endgültig von den Plains verschwanden, trieb bis 1877 beinahe alle Indianer in die Reservationen, obwohl einige Indi, Apachen, bis zur Mitte der 1880er Jahre Widerstand leisteten. Bereits 1871 hatte die langjährige Praxis der amerikanischen Regierung geendet, mit den Indianern Verträge abzuschließen, mit der Begründung, dass diese keine organisierte Regierung hätten. Somit wurden die Indianer nicht mehr als rechtmäßige Bewohner Amerikas akzeptiert, sondern als Mündel des 1824 gegründeten Bureau of Indian Affairs, BIA, einer Behörde des Innenministeriums der USA, welche die Indianerreservationen treuhänderisch verwaltete. Die Reservationen waren nun nicht mehr Gebiete in indianischem Besitz, sich selbst reserviert respektive gerettet hatten, sondern Gebiete im öffentlichen Besitz, die durch die Regierung für die Indianer zur Benutzung bereitgestellt wurden. Fortan gerieten die Indianer unter einen enormen Anpassungsdruck. Die US-Regierung, vertreten durch das BIA, handelte nach dem Motto »Töte den Indianer in ihm und rette den Menschen«. Jegliche politische, wirtschaftliche und kulturelle Eigenständigkeit wurde ihnen aberkannt. Folgen der Indianerpolitik. Insgesamt wurde die Zahl der Indianer während der Kolonialisierung durch eingeschleppte Krankheiten, Unterernährung, Alkohol, gewaltsame Umsiedlung und Kriege stark dezimiert. Allein bei der Umsiedlung von 70.000 Indianern aus dem Südosten erreichten rund 20.000 den Bestimmungsort nicht oder starben kurz darauf. Verheerend wirkte sich auch der Goldrausch in Kalifornien aus. Dieser führte zu zahlreichen Massakern an Indianern. Zwischen 1850 und 1906 sank die dortige Indianerbevölkerung von 100.000 auf 20.000. Indianerpolitik in Reservationen. Nachdem die Indianer besiegt und die Reservationen gesperrt worden waren, war die Indianerpolitik geprägt vom jeweiligen Präsidenten der USA und vom Vorsteher des BIA. In verschiedenen Versuchen sollte das Indianerproblem gelöst werden. Das heißt, die Kosten für die Indianer minimiert und allfällige juristische Klagen wegen unrechtmäßiger Landaneignung der Weißen vermieden werden. Sämtliche Versuche scheiterten aber. General Allowment Act, Politik der Landzuweisung 1887 bis 1933. 1887 verabschiedete die US-Regierung mit dem General Allowment Act ein Gesetz, welches einschneidende Veränderungen für die Indianer brachte. Bis dahin galt das Land für die Indianer als Gemeingut, das alle nutzen konnten. Der General Allowment Act zerstückelte es in kleinere Parzellen und verteilte es auf die einzelnen Individuen. Jedes Familienoberhaupt erhielt 160 Acres, 64 Hektar. Neben der Landparzellierung sollten weitere Maßnahmen die Indianer im Schmelztiegel USA aufgehen lassen. Den Indianern sollte alles Wilde ausgetrieben und sie damit zu Weißen gemacht werden. 1924 erhielten die Indianer durch den Indian Citizenship Act das Bürger- und damit auch das Wahlrecht. Indian Reorganization Act, Politik des kulturellen Pluralismus 1933 bis 1953. 1934 wurde der Indian Reorganization Act verabschiedet. Er verbot alle weitere Parzellierung von Reservationsland und förderte Stammesunternehmen. Jede Reservation sollte eine eigene Verfassung und eine demokratisch gewählte Stammesregierung erhalten. Die Selbstbestimmung war trotzdem sehr eingeschränkt. Die eigentliche Macht blieb beim BIA. Termination. Politik der Auflösung 1953 bis 1968. 1953 trat die House Concurrent Resolution 108 in Kraft, welche die Aufgabe jeglicher staatlicher Verantwortung für die Indianer vorsah. Die verschiedenen Indianerstämme sollten aufgelöst, die Indianer als ganz normale US-Bürger behandelt werden. Diese Ära ging als Termination in die Geschichte ein. Gefördert wurde vor allem die Umsiedlung in die Städte. Als Folge wurde ihr bisheriges Land von weißen Farmern oder von Bergbaumultis gepachtet oder von US-Regierungen annektiert. In den Städten entstanden Indianerslums. Die Terminationspolitik scheiterte an den enormen Kosten. Indian Self-Determination Act – Politik der Selbstbestimmung seit 1968. Angestrebt wird seit 1968 eine indianische Selbstbestimmung. Mit dem Indian Self-Determination Act von 1968 erhielten die Indianer ihre Rechte zurück. Die verschiedenen Stämme nutzen diese Rechte unterschiedlich. Etliche, insbesondere im mittleren Westen der USA beheimateten Stämme, versuchten, ihr Leben nach Möglichkeit auf ihre Tradition auszurichten. Diese Ethnie lebte vielfach in großer Armut, da es neben der Pferde- und Büffelzucht kaum traditionelle Erwerbsquellen gibt. Mit der Armut einher gehen oft auch Alkoholprobleme. Im Osten und Westen der USA, teilweise auch im mittleren Westen, nutzten die Indianerreservationen ihren Sonderstatus, um dank einer stabilen wirtschaftlichen Situation ihre traditionellen Stammeskulturen zu stärken. Mittlerweile verfügen viele Stämme auch über eigene Casinos. Da Glücksspiele in vielen Bundesstaaten außerhalb der Reservationen verboten sind, werfen diese Unternehmen in Gebieten ohne Konkurrenz Millionengewinne ab. Mit den Gewinnen verbessern die entsprechenden Stämme ihre soziale Situation und kaufen Land zurück. Die Gesundheitsversorgung wird verbessert, Schulen und bessere Häuser gebaut und die Traditionen, zum Beispiel die Stammessprache, mit speziellen Programmen gestärkt. Besonders erfolgreich sind dabei die Oneida. Der traditionell schlechte Ruf von Glücksspielen in den USA überträgt sich allerdings auch auf diese Weise auf die Indianer. Unter anderem aus diesem Grund lehnen die traditionellen Indianer diesen Weg ab. Erkannt haben viele Indianer auch den juristischen Weg, um ihre Situation zu verbessern. Immer wieder können sie vor Gericht Landesverträge geltend machen, die sie im 19. Jahrhundert mit den USA abgeschlossen haben. Oftmals erhalten sie aber das umstrittene Land nicht zurück, sondern nur eine finanzielle Entschädigung. Die Lakota zum Beispiel haben eine solche für die Black Hills abgelehnt, da sonst ihre Ansprüche auf dieses Land für immer zunichte gemacht würden. Mit der Gründung des American Indian Movement, AIM, amerikanische Indianerbewegung, 1968, die insbesondere von städtischen Indianern in Minneapolis und Cleveland ausging, wurden von einigen jungen Indianern vor allem in den frühen 1970er Jahren auch militantere Methoden angewandt, um ein neues Indianer-Selbstbewusstsein bis hin zu einem autonomen Status der Reservationen zu propagieren und durchzusetzen. Internationale Öffentlichkeit erhielt das AIM durch einige spektakuläre Aktionen wie den Trail of Broken Treaties, Pfad der gebrochenen Verträge, der zur kurzzeitigen Besetzung des Bureau of Indian Affairs geführt hatte, oder mit der Besetzung des Dorfes Wounded Knee in dem Pine Ridge Reservation 1973, wo die Aktivisten des AIM die unabhängige Oglala Nation ausgerufen hatten. Die Besetzung wurde nach einigen Wochen von FBI und Armee militärisch niedergeschlagen. Das AIM legte später seine Militanz ab und existiert bis in die Gegenwart als eine Organisation, die versucht, spezifisch indianische Interessen, mehr Selbstbestimmung und traditionelle Werte der Indianer in den USA zu vertreten. Immer bedeutender wird auch der Protest über internationale Organisationen wie der UNO. Indianische Vertreter reisen jedes Jahr in die Schweiz nach Genf, um an speziell für Indigene gegründeten Arbeitsgruppen ihre Klagen zu deponieren. Zitate berühmter Amerikaner zur Indianerpolitik. George Washington: Unmittelbare Ziele sind die völlige Zerstörung und Verwüstung ihrer Siedlungen. Besonders wichtig wird sein, ihre Feldfrüchte in der Erde zu vernichten und die Felder unbestellbar zu machen. Benjamin Franklin: So es die Vorhersehung will, diese Wilden auszumerzen, um Raum für die wahren Besteller der Erde zu schaffen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Ruhm das dazu ausersehene Mittel ist. Im Laufe eines langen Lebens, in welchem ich die öffentlichen Angelegenheiten beobachtet habe, scheint es mir, als sei fast jeder Krieg zwischen Indianern und Weißen entstanden durch eine Ungerechtigkeit von Letzteren gegen Erstere. Thomas Jefferson: Diese unglückselige Rasse, für deren Rettung und Zivilisation wir so viel Mühen auf uns nahmen, hat durch ihre plötzliche Untreue und grässliche Barbarei genug verbrochen, um ihre Auslöschung zu rechtfertigen, und harrt nun unseres Beschlusses über ihr Schicksal. Unsere Methode soll sein, in fortwährenden Frieden mit den Indianern zu leben, herzliche Beziehungen mit ihnen zu schaffen und mit allem Gerechten und Großzügigem, was wir für sie innerhalb der Schranken der Vernunft tun können, und damit ihnen effektiven Schutz gegen Unrecht von unseren eigenen Leuten zu geben. John Quincy Adams. Welches Recht hat schon der Jägersmann an dem Wald von 1000 Meilen, durch den ihn der Zufall auf der Suche nach Beute streifen ließ? James Monroe. Die Lebensweise des Wilden bzw. Jägers erfordert mehr Land, als mit dem Fortschritt und dem berechtigten Anspruch des zivilisierten Lebens vereinbar ist, und hat diesen zu weichen. Der Zustand der Ureinwohner innerhalb unserer Grenzen und vor allem derjenigen, die innerhalb der Grenzen eines unserer Staaten leben, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Sie mit Gewalt davon zu vertreiben, dem Gebiet, in welchem sie nun leben, selbst im Angesicht ihrer eigenen Sicherheit und Glücks, wäre revoltierend für die Menschlichkeit und komplett nicht zu rechtfertigen. Zwischen den Grenzen unserer jetzigen Staaten und Territorien und den Rocky Mountains und Mexiko gibt es ein riesiges Gebiet, in welches sie vielleicht mit einem Anreiz, der erfolgreich sein könnte, eingeladen werden könnten. Andrew Jackson. Sie besitzen weder die Intelligenz und den Fleiß noch die sittlichen Bräuche und den Wunsch nach Verbesserung als Voraussetzung für einen positiven Wandel ihrer Lage. Da sie nun mitten unter den Angehörigen einer überlegenen Rasse wallen, ohne aber die Ursachen ihrer Unterlegenheit zu erkennen, geschweige denn nach Abhilfe zu trachten, müssen sie zwangsläufig der Macht der Umstände weichen und bald verschwinden. John Marshall. Die Indianerstämme in diesem Land waren Wilde, deren Hauptbeschäftigung im Führen von Kriegen bestand und die sich ihre Nahrung im Wald beschafften. Das Gesetz, welches das Verhältnis zwischen Eroberern und Eroberten regelt und generell auch regeln sollte, war auf ein unter solchen Umständen lebendes Volk nicht anwendbar. Die Entdeckung begründet einen Alleinanspruch darauf, das indianische Besitzrecht durch Kauf oder Eroberung aufzuheben. William Henry Harrison. Sollte etwa einer der schönsten Teile des Erdballs im Naturzustand verharren, als Schlupfwinkel von ein paar erbärmlichen Wilden, wo ihn doch offenbar der Schöpfer dazu auserkoren hat, einem großen Volk als Lebensraum zu dienen und zu einem Volk der Zivilisation zu werden? Theodore Roosevelt. Die Siedler und Pioniere hatten im Grunde das Recht auf ihre Seite. Dieser großartige Kontinent konnte auf Dauer kein Reservat für schmutzige Wilde bleiben. Philip Sheridan. Die einzigen guten Indianer, die ich je sah, waren tot. Anmerkung, diese Zuschreibung ist strittig. Weiterführende Links zum Thema Indianerpolitik der USA finden Sie unter de.wikipedia.org/wiki/indianerpolitik-der-USA.